Als Predigtext hören wir auf Worte aus Offenbarung 1. Wir lesen ab Vers 9. Offenbarung 1, ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchtern ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Herr Jesus Christus, du unser lebendiger Gott, wir beten dich an diesem Morgen, dass wir diesen wunderbaren Text lesen dürfen, den du uns im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung geschenkt hast durch diesen Apostel Johannes. Was für ein ganz großartiges Bild entsteht auf unserem inneren geistigen Auge. Was für eine wunderbare Wirklichkeit zeigst du uns da. Wie du bist, wie herrlich, einzigartig, unübertrefflich, wunderbar, großartig, schön, wir danken dir. Und wir danken dir aber auch ganz besonders dafür, dass du das in dieser Weise uns mitteilst, dass du der Gestorbene und der Auferstandene bist und dass du lebendig bist und dass du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit und dass wir kleine sterblichen Leute uns an dich binden dürfen und dass du deinen Fürchte dich nicht in unser kleines Leben hineinsprichst. Hab Dank dafür. Dank, dass du auch an diesem Morgen auf den einen und die anderen deine rechte Hand legen möchtest, um ihr das zuzusprechen, um ihm das zuzusprechen. Ich bin da. Und hab herzlichen Dank, dass in deiner Hand deine Gemeinde ist. Was für ein großartiges Geschenk. Und jetzt freuen wir uns auf das Hören und ausgelegt bekommen dieses Wortes und bitten dich, dass du Rainer Wörz dafür segnest, ihm deinen Geist schenkst und dass du durch deine große Barmherzigkeit und Liebe dieses Wort in unser Leben hineinfügst. Danke, dass du uns kennst an diesem Morgen und dass du es bist, das das Wort lebendig machen kann. Wir schließen unser Gebet die mit ein, die an diesem Gottesdienst gern dabei wären, die krank geworden sind, die so alt sind, dass sie nicht hierher kommen können. Wir möchten dich bitten, dass du sie ganz besonders segnest. Wir denken auch an die, die diesen Gottesdienst jetzt mitverfolgen oder später hören werden, dass deine Segenslinie nicht abbricht, sondern du alle Mittel der Technik auch nutzen kannst, um dein Wort weiterzugeben. Und wir bitten dich auch für den weiteren Lauf dieses Tages, dass dein Segen auf diesem Haus ruht und auf dem, was hier geschieht, dass das weitere Gottesdienst dieses Tages von dir bestimmt und geführt ist. Wir wollen dich ehren, Herr Jesus Christus. Wir wollen dich anbeten. Du bist unser lebendiger Gott und Herr, unser Haupt, unser Hirte, unser Retter. Du bist unser Alles. Amen.
Neulich sagte unser Fünfjähriger ganz unvermittelt zu meiner Frau: Mama, wir können uns eigentlich immer sehen. Auch im Himmel, wir werden immer mal beieinander sein. Allerdings, wenn ich mal groß bin und du gestorben bist, dann sehen wir uns ein Weilchen nicht mehr. Und so ging es auch Johannes, dem Seher von Patmos. Er hatte seinen Herrn auch schon ein Weilchen mal nicht mehr gesehen. Er hat ihn ja begleitet auf den letzten Lebensjahren des irdischen Wirkens unseres Herrn. Er hat ihn begleitet auf seinem Weg nach Golgatha. Er stand unter dem Kreuz, er ist dem Auferstandenen begegnet. Und jetzt heute in dieser Beauftragungsvision, die wir gemeinsam betrachten wollen, aus dem ersten Kapitel des Buches der Offenbarung, darf er ihn wiedersehen. Circa 60 Jahre sind jetzt vergangen und der Herr begegnet ihm mit einem ganz speziellen Auftrag. Wir haben in den letzten beiden Einheiten, wo wir die Offenbarung begonnen haben, diese doppelte Einleitung gesehen mit der großen Botschaft der Offenbarung: Jesus, der Herr, kommt wieder. Der, der da ist, der da war und der da kommt. Es ist der ewig Kommende, der, der immer auf die Begegnung zum Menschen aus ist. Und jetzt die Beauftragungsvision. Prälat Bengel sagt, vom Vers 9 bis 20 wird die Instruktion und Ausrüstung Johannes beschrieben. Und wir wollen im ersten Teil einmal uns diese Beauftragungsvision genauer anschauen. Die Hand des Herrn liegt auf Johannes. Aber die Vision beginnt mit einer Audition, nämlich einem individuellen Hörerlebnis. Zuerst hört Johannes den Herrn mit einer Stimme wie großes Wasser rauscht. Ich habe mal versucht, mir das vorzustellen. Jedenfalls muss es sehr beeindruckend gewesen sein. Und er drehte sich um und dann erst hat er die Vision, genauer gesagt eine Christophanie, eine Theophanie, jetzt wimmelt es ein bisschen von Fremdwörtern. Also er sieht den Herrn in seiner Herrlichkeit. Vers 10 haben wir gelesen: Ich wurde vom Geist ergriffen am oder im Tag des Herrn. Und damit dürfte wohl gemeint sein, der ersten Tag der jüdischen Woche, der Tag des Herrn, den die Judenchristen früh schon als gottesdienstlichen Tag auch gefeiert haben. Gerhard Meyer ist dieser Auffassung, also unser heutiger Sonntag. Und das hat natürlich eine besondere Bewandtnis, denn der achte Tag ist der Tag des Neuanfangs. Der siebte Tag, der Sabbat, gehört noch zur alten Welt. Der achte Tag ist der Tag der Auferstehung. Die alte Welt wurde mit Christus begraben. Die neue Welt ist auferstanden. Am achten ist das Neue gekommen. Und so lebt, also verstehen Sie das jetzt bitte richtig, die Synagoge noch in der alten Welt, weil sie Jesus, das Leben, die neue Welt noch nicht kennen. Aber mit Jesus ist die neue Welt gekommen und die Gemeinde des Leibes des Christus und die Glauben des neuen Bundes, sie stehen schon in dieser neuen Welt, die anbruchhaft begonnen hat mit der Auferstehung Jesu. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Und es hat noch eine Bewandtnis. Dieser Tag des Herrn, Bengel weist darauf hin in seiner Auslegung, war von Anfang an ein Tag der besonderen Hoffnung der Wiederkunft Jesu Christi. Prälat Bengel schreibt: Auf jeden Herrentag, also gemeint ist der achte Tag, der Sonntag, wurde der Herr erwartet. Doch wurde dieses Warten auf den Ostersonntag mit ausnehmender Feierlichkeit geübt. Und etwas später: Wer sich die Vorstellung macht, dass der erste Wochentag um deswillen der Tag des Herrn heiße, weil an demselbigen Tag nicht nur der Herr auferstanden ist, sondern der Herr auch kommt, der sieht erst recht ein, wie schicklich es gewesen ist, dass Johannes an dem Tag des Herrn den Herrn als kommen sehen und beschreiben durfte. Ich war im Geiste am Tag des Herrn, im Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen. Und es hat auch insofern eine Bewandtnis. Wir haben schon gesehen und Sie haben es vielleicht beim Lesen auch noch einmal gemerkt, dass die Erstempfänger der Offenbarung, ja, pars pro toto, also als Teil für das Ganze, die sieben kleinasiatischen Gemeinden waren, die hier ja mit Namen genannt werden. Und wahrscheinlich war es so, der Johannes war ja auf der Verbannungsinsel, auf Patmos, und er hat mit einer kleinen Gruppe, die entweder auch verbannt wurde oder mit ihm dieses Schicksal freiwillig geteilt hat, einen Gottesdienst gefeiert. Wenn ich es richtig weiß, zeigt man dort sogar eine Höhle, wo man meint, wo das gewesen sein kann. Und da kann ich mir gut vorstellen, wie es war, wie diese Gruppe am achten Tag sich versammelt hat, um den Herrn zu loben und zu preisen, und wie Johannes vielleicht mit dem Gesicht zur Wand kniet und betet, Auch eingedenk dessen, dass die Festlandgemeinden, die ja im Moment so unter Druck waren, ebenfalls gerade ihren Gottesdienst haben und wie dann genau in der Situation der Herr hinter ihm steht und wer ihn hört und eine Botschaft für die 7 Gemeinden hat. Er hat eine Audition. Ich hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, damit haben wir hier die Beauftragung, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus. Und dann werden alle Gemeinden genannt. Eine Himmelsstimme, eine göttliche Stimme. Hier spricht der erhöhte Herr, wie er auch zu Paulus gesprochen hat, direkt zu Johannes mit einer Botschaft. Und dann kommt erst die eigentliche Vision, Vers 12, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und nun kommt, er sieht 3 Dinge. Er sieht erstens die 7 Leuchter, er sieht zweitens seinen Menschensohn, drittens 7 Sterne. Und die wollen wir uns alle 3 Dinge etwas genauer anschauen. Zunächst haben wir erstens die 7 goldenen Leuchter. Und das erinnert natürlich treue Schriftleser an die Menorah. Der Begriff, der hier im Griechen steht, wird auch im Neuen Testament so verwendet, auch für den normalen Leuchter. Aber hier durfte das spezielle, der 7-armige Leuchter, den der Stiftshütte und im Zelt und auch im Tempel gestanden hat, gemeint sein. Und dieser Leuchter, Sie haben ihn vielleicht auch vor Augen, der war ja gespeist mit besonders zubereitetem heiligem Öl. Und die Botschaft war, dass eben der Geist Gottes im Öl symbolisiert Licht gibt. Dass der Geist Gottes Licht gibt, wo es dunkel ist. Denn im Heiligtum war es ja auch dunkel. Und dass Israel eigentlich die Aufgabe hatte, ein Licht für die Völker zu sein, getrieben und inspiriert vom Geist Gottes. Nun haben sie bis heute diese Aufgabe im Vollumfang nie wahrgenommen. Es ist interessant, dass der Herr selber sich so zeigt, dass er inmitten dieser 7 Leuchter wandelt. Aber jetzt ist es nicht die Synagoge, sondern sind die 7 Gemeinden, die symbolisiert werden von den 7 Leuchtern. Inmitten der Leuchter, einer wie ein Menschensohn. Das Geheimnis, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und da ist dem Judenchristen Johannes vielleicht ein Schreck durch die Glieder gefahren. Ist jetzt nun wirklich die Gemeinde an die Stelle der Synagoge getreten? Brisant ist natürlich auch der Hintergrund, denn die kleinasiatischen Gemeinden, soweit sie jedenfalls unter Druck standen von der römischen Obrigkeit, standen deswegen oft unter Druck, weil die Synagoge dort die Römer angestiftet hat. Aber ich denke, hier soll natürlich nicht gesagt werden, dass wir dem ganzen Rest des Neuen Testaments widersprechen, dass die Gemeinde im vollständigen Sinn an die Stelle Israels getreten ist. Wir glauben hier ja nicht an eine Substitutionstheologie, aber im gewissen Sinn hat die Gemeinde die Aufgabe, Licht und Salz für die Welt zu sein, auch für die Synagoge übernommen und steht in dieser Welt. Und dann kommt zweitens der Menschensohn. Die Hauptsache in dieser Vision ist der Auferstandene. Es heißt, ich lese uns noch einmal mitten unter den Leuchtern, einen, der war einem Menschensohn gleich. Und nun wird dieser Menschensohn mit 8 Attributen versehen, sodass wir sagen können, der Auferstandene wird mit 9 Eigenschaften geschildert oder mit 9 Attributen. Da haben wir zunächst mal die Bezeichnung Menschensohn. Und das ist eben nicht irgendwie nur die Bezeichnung, dass er von einem Mensch geboren ist, wir haben schon oft darüber gesprochen, sondern das ist für einen frommen Juden, für einen, der das Alte Testament kennt, die Bezeichnung des herrlichen Messias, der in Daniel 7, Vers 13 verheißen wurde. Der, der zum Alten an Tagen, so wird Gott der Vater dort in Daniel 7 beschrieben, kommt und aus seiner Hand vom Thron Gottes eine ewige Herrschaft empfängt, der Menschensohn. Der eschatologische ewige Herrscher. Und dann wird als erste Eigenschaft des Menschensohns genannt, weiße Haupthaare. Und es ist interessant, dass in der Vision in Daniel 7, das vom Vater gesagt wird, der Sohn erscheint wie der Vater, so sagt es Gerhard Meyer, ist Gott und Herr. Und er trägt ein drittens langes Gewand, das ist das Gewand des Hohepriesters. Er ist nicht nur König, sondern ist auch Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und wir sehen, was auch Sacharja schon sehen darf, dass in der Hand Jesu die hohepriesterliche Linie und die Davids, die königliche Linie, in eine Person gekommen ist. Der Königspriester Jesus ist hier. Der Augen wie eine Feuerflamme, sie nehmen alles wahr, durchdringen alles, zerstören jeden Schleier von Vernebelung und Unwahrhaftigkeit. Wissen Sie, vor Menschen können Sie schauspielern. Vielleicht auch in der Gemeinde, wir tun das, jedenfalls ein Stück weit. Aber vor Gott kann man nicht schauspielern. Er weiß alles. Und fünftens kommt aus seinem Mund ein Schwert. Vielleicht kennen Sie ja diese mittelalterlichen Bilder. Ich habe auch eins mal in meinem Arbeitszimmer hängen gehabt. Das ist ja ein bisschen komisch, weil hier wird ja ein Schlachtschwert im griechischen Text benannt. Also nicht nur so ein kurzes Ding, sondern das ist so ein 2 Meter, was die Ritter so hatten. Und dann, wenn man so kreisen muss. Also es ist ziemlich schwer und ziemlich groß. Das Richterschwert des Richters der ganzen Welt. Jesus, Johannes steht vor dem Weltenrichter. Dann hat er eine Stimme, sechstens wie Wasserrauschen, siebtens einen königlich-goldenen Gürtel. Er hat Füße wie Golderz, achtens und neuntens das Gesicht wie die Sonne. Alles Kennzeichen der göttlichen Würde. Mit Recht sagt Friedrich Lang, in Offenbarung 1,9 folgende sind die Attribute Gottes auf Jesus übertragen. Wir können zusammenfassend sagen, mit Kennzeichen des göttlichen Priestertums, des eschatologischen Heilskönigs und Weltenrichters, erscheint hier der Königspriester Jesus seinem Knecht Johannes. Jetzt sitzt er zur Rechten der himmlischen Majestät. Er hat seine Niedrigkeit als Mensch endgültig verlassen und ist zum Vater in die Herrlichkeit zurückgekehrt. Das Dritte, was Johannes sieht in seiner Vision, das sind die 7 Sterne. Und in Vers 20 heißt es, wenn Sie mitlesen wollen, das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast, da heißt es etwas später, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinde. Die Angeläu der Gemeinde, die Gesandten könnte man auch übersetzen, der Gemeinde, das sind keine Geistwesen, keine Engel. Nirgendwo im Neuen Testament lehrt der Heilige Geist, dass Engel für die Gemeinde Verantwortung tragen. Dass Engel Gemeinde leiten, dass Engel zur Rechenschaft gezogen werden für die Sünden und die Fehler der Gemeinde. Das geschieht ja dann alles in den Sendschreiben. Sondern hier ist, und davon gehen die meisten Ausleger aus, natürlich der Leiter, der Älteste, der Vorsitzende der Ältestenschaft gemeint. Die 7 Sterne sind also die Ältesten der Gemeinden, Gesandten der 7 kleinasiatischen Gemeinde. Das ist ein Geheimnis der 7 Sterne, dass sie auch in der Hand des Erhöhten, des Auferstandenen sind. 7 goldene Leuchter, das Zentralbild der Auferstandene und die 7 Sterne. Das sieht Johannes. Und wie reagiert nun Johannes? Letzte Woche war ich ja in Berlin und ich habe dann auch einen Besuch in der Mark Brandenburg gemacht bei Diakonissen, die auf Eva von Thiele Winkler zurückgehen. Und die sind da an einem wunderbaren Ort nach dem Krieg hingekommen. Ein altes Kloster, über 700 Jahre alt. Wir haben uns das auch alles angeschaut. Und dort gab es dann auch Andachten. Und auf dem Weg zur Andacht, da ist uns dann begegnet. Ich dachte zuerst, ich sehe nicht richtig. Das war so ein Gartenzwerg, ein bisschen größer war er. Da war so 1 Meter großer Luther. Also nicht eher wirklich, sondern eine Figur, die Luther darstellen sollte. So mit mittelalterlichem Gewand. Und dann hat er die Bibel hier so im Arm gehabt. Auf der anderen Seite auch ein Buch. Aber es war ein putziger Luther. Irgendwie ein Luther, auf den man runterschauen konnte. Und da die Diakonissen dort Behindertenarbeit machen, ist auch so, dass alle Türen per Knopfdruck elektrisch aufgehen. Und einmal passte ich auf unseren kleinen Luther nicht richtig auf, drückte die Türöffnung, drückte die automatische Tür und dann schob die elektrische Tür den Luther einfach zur Seite. Er schob einfach unseren Luther, unseren Reformator zur Seite, samt seinem Wort. Das geht hier nicht. Jesus kann man nicht wegschieben. Die Reaktion des Johannes war nicht irgendein Dialog, war nicht irgendeine Frage. Die Reaktion des Johannes war, als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Er ist auch nicht hingekniet. Er hat sich auch nicht hingelegt. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, gerade ist ja ein Fußballer in der 2. italienischen Liga auf dem Platz tot zusammengebrochen. Wenn Sie die Bilder gesehen haben, wenn ein Mensch einen Herzinfarkt hat oder sonst irgendwas, wenn er zusammenbricht, das heißt, es geschieht unkontrolliert, er bricht wie tot zusammen vor dem Herrn. Kein Jubelgeschrei, tief empfundenes Erschrecken, tiefe Furcht in dem Wissen, Gott und ich passen nicht zusammen. Der Heilige, Ewige, Reine und ich, das geht nicht, das ist inkompatibel. Im Lichte Jesu sieht Johannes, wie er ohne Jesus vor ihm stehen würde. Er fällt zu seinen Füßen wie tot. Seine ganze Unreinheit, Unvollkommenheit, Unfähigkeit wird ihm augenblicklich im Lichte Gottes bewusst. Und so ist das Niederfallen Ausdruck und enthält 2 Elemente, nämlich den Schrecken vor diesem erhöhten Herrn, aber auch die Anbetung. Und jetzt geschieht das große Wunder, wir haben es schon gehört, dieser herrliche, wunderbare Herr, der Weltenherr, der Pantokrator, dem die Engel nur gebückt nähern, dem die Engel dienen, dem Milliarden, Millionen Engel dienen, der spricht zu Johannes, indem er seine Rechte auf ihn legt. Und Sie müssen sich vorstellen, Johannes liegt ja jetzt tot wie zu seinen Füßen. Das heißt, Jesus muss sich herabgebeugt haben. Der herrliche Herr beugt sich zu diesem Sünder und zu diesem Menschen, der vor ihm zusammengebrochen ist, herab und legt seine rechte, durchgrabene, durchbohrte Hand auf ihn. Fürchte dich nicht. Und das ist das Wunder in dieser Beauftragungsvision. Das Wunder der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes, dass der Auferstandene, der uns so herrlich und so wunderbar als Weltenherr geschildert wird, als der Kommende, als der, der alles in seiner Hand hält, der weiß ist, weißer wie Schnee, dass der sich so zu seinem Johannes stellt, ihn segnet und gerade jetzt seinen Auftrag erneuert. Er legt seine durchbohrten Hände auf ihn. Das ist das Merkmal der Liebe. Das ist ja etwas, was Jesus von seinem irdischen Leben in seinen Auferstehungsleib mit übernommen hat. Die von den Nägelmalen der Kreuzigung durchbohrten Hände. Und das ist ja eine Symbolsprache, ein Zeichen an sich. Ich bin für dich am Kreuz gehangen, Johannes. Ich habe dein Hauptproblem gelöst, deine Sünden. Nichts steht mehr zwischen uns. Ich bin dir gut, ich bin mit dir. Ich segne dich, ich tröste dich. Nicht fürchte dich. Ich schirme und schütze dich. Meine Hand liegt segnend, bewahrend, aber jetzt auch aussendend auf dir. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Jesus erkennt und kennt die Fehler, Sünden und Mängel seines Johannes besser, als er sich selbst kennt. Und dennoch steht er zu ihm. Das ist schon menschlich schön. Schon menschlich schön. Es ist ja so, dass Menschen gern Distanz wahren. Das ist unterschiedlich bei uns, wie wir da veranlagt sind. Aber ein Grund, warum wir eine gewisse Distanz wahren, ein Grund ist der, dass wir wissen, wenn wir Menschen zu nah an uns heranlassen, dass sie auch unsere ganzen Fehler, Schwächen, Mängel und Sünden sehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja gern gut vor den anderen dastehen und nicht so mies, wie wir eigentlich sind. Und das Wunder ist ja, ich habe schon mal gesagt, dass Jesus uns ganz nahe kommt und uns dennoch nicht verachtet. Aber es ist auch menschlich, da war ich stehen geblieben, schon schön, wenn ein Mensch uns näher kennenlernt, auch unsere Fehler, Mängel und Schwächen und dennoch zu uns steht und sagt, ich bin dein Freund, ich bin dein Bruder, ich stehe zu dir. Und fast hätte ich gesagt, wenn zweimal durch den Dreck gegangen sind, auch des gegenseitig aneinander schuldig werden, unter Pfütze der Sünde, ich fordere sie nicht auf zu sündigen, aber ich sage nur, wenn es passiert ist, ist die Verbindung, die dann zwischen den Seelen und den Herzen steht, fast enger, wie vorher, wo beide noch so eine weiße Weste hatten. Wissen Sie, was ich meine? Das bappt zusammen. Mensch, wir sind doch zwei elende Tröpfe. Und was können wir froh sein, dass die Hand des Herrn vergebend, segnend, schirmend, schützend, bewahrend auf uns liegt. Und dass er sendet. Er sagt nicht nur auf der einen Seite, ich bin mit dir und jetzt lass gut sein, sondern schreibe, ich habe einen Auftrag für dich. Meine Hand liegt im doppelten Sinn auf dir. Jetzt ordne die Dinge im Namen Gottes, geh voran. Wir lesen diese Passage noch einmal. Er legte seine rechte Hand auf mich, mit seiner göttlichen Kraft, aber auch der Verbundenheit und mit dem Auftrag. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, eine Göttlichkeitsformel. Und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von ewig zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus tröstet mit der geschehenen Todesüberwindung und mit seinem Gottsein. Nicht etwa mit, ich bin dein Freund, auf wem die Hand des Gekreuzigten und Auferstandenen segnend liegt. Was kann dem noch passieren? Wenn Jesus mit uns ist, was kann noch passieren? Wenn Jesus selber für dich ist, was kann noch passieren? Wenn Jesus uns schirmt und schützt und beauftragt, was soll noch passieren? Welche Macht in dieser Welt will antreten gegen ihn? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt Paulus triumphierend in Römer 8. Paul Gerhard dichtet, und das werden wir nachher auch singen, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde und Widersacher Rott? Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Ist das nicht wunderbar? Und so liegt nun die Hand des Erhöhten auf Johannes, tröstend, schirmend, bewahrend, segnend, aber eben auch mit diesem Auftrag. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Und hier haben wir ja schon, die haben das sicherlich schon gehört einmal, die Dreiteilung der Offenbarung vorgegeben. Erstens soll er schreiben, was er gesehen hat, das ist Kapitel 1, die Theophanie, die Christophanie, die Herrlichkeitserscheinung des Herrn. Zweitens, was ist? Das ist die Realität der Gemeinden und ihrer Situation in Kleinasien und in der ganzen damaligen Ökumene. Kapitel 2 und 3 und dann insbesondere, was danach geschehen soll, vom historischen Standpunkt des Johannes aus gesehen, also die Zukunft, Kapitel 4 bis 22. Die Hand des Herrn lag auf Johannes. Erschreckend und dann doch so tröstlich. Der zweite Punkt, die Hand des Herrn liegt auf den Gemeinden. Das ist genauso ein Wunder der Barmherzigkeit und der Gnade unseres Herrn. Dass Jesus inmitten der Leuchter ist, ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht ein Wunder? Wenn Sie ein bisschen Augen im Kopf haben und die real vorfindliche Gemeindesituation, ich meine nicht nur unsere Gemeinde, sondern überhaupt so die Gemeinden kennen, dann muss man sagen, das ist doch ein Wunder. Oder schauen Sie sich die Kirchengeschichte an oder die Geschichte der Gemeinde Gottes, wenn Sie das so benennen wollen. Das ist doch ein Wunder, dass Jesus inmitten der Leuchter ist. Das Geheimnis der sieben Sterne, das sind die Leiter der Gemeinden, die du gesehen hast, in der rechten Hand. Jesus hält sie als Verantwortliche und Beauftragte in den seinen Gemeinden in besonderer Weise in seiner Hand. Also der, ich sage es einmal so, das ist jetzt ein bisschen, er legt nicht nur die Hand auf ihn, er hält sie. Ganz besonderer Schutz und Bewahrung, ganz besonderer Auftrag. Und auch die damaligen Gemeinden, es waren wunderbare Gemeinden wie Smyrna und Philadelphia, aber es waren auch laue, verweltlichte, vom Abfall bedrohte, von Irrlehre angegriffene, zum Teil schon eroberte Gemeinden wie Laodicea oder Thyatira, solche, die die erste Liebe verlassen haben wie Ephesus oder wie Sardes eingeschlafen und geistlich gesehen schon tot sind. Und doch sind es seine Gemeinden. Das ist so wunderbar und das ist so tröstlich. Die Gemeinden, in denen der Herr in ihrer Mitte ist. Ist das nicht ein Wunder der Treue und Liebe? Der Herr kommt ja dann in Kapitel 2 und 3 en Detail auf die Gemeinden zu sprechen. Aber es ist wie, als wollte er vorab sagen, dass eins klar ist, ich stehe grundsätzlich zu euch. Aber jetzt werde ich dann auch aus Liebe im Detail noch Tacheles mit euch reden. Aber sein Halten und Tragen ist wie bei Johannes auch immer mit einem Anspruch und Auftrag verbunden. Sie sollen Licht und Leitstand sein. Das ist ja die Aufgabe eines Leuchters. Ja, es hat mich ja früher immer gewundert, wenn man Bonanza oder sowas geschaut hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an diese Sendung, ja. Und da war es ja immer so, da war es dann in der Ranch dunkel abends und dann haben die so ein einziges Öllämpchen angezündet. Und dann hat er das so gemacht und dann war plötzlich die ganze Ranch heller leuchtet. Ja, da haben die natürlich von den Kameras und die Stativ und die Lichter eingeschaltet. Habe mich immer gewundert. Aber eine Lampe muss Licht geben. Leuchter ist ja eben nicht nur, dass es vom Geist Gottes, vom Öl getrieben ist, sondern der Leuchter hat eine Funktion. Er gibt Licht, damit Wärme, Geborgenheit. Und die Gemeinden haben nicht nur die Hand des Herrn als segnend und im Indikativ, in der Wirklichkeit, ich bin bei dir, ich bin mit dir, sondern eben auch im Imperativ, im Anspruch des Herrn, meine Hand liegt auf dir, nun geh aber auch. Leuchte in dieser Welt, sei Salz und Licht. Das ist ein Anspruch Gottes. Der Erhöhte, der Herr begegnet uns immer mit beidem. Ich bin mit dir, ich habe dir vergeben, ich tröste dich, fürchte dich nicht. Aber meine Hand liegt auch als Beauftragung auf dir, für deinen Dienst, für deine Aufgabe. Geborgenheit, Trost, aber auch Aufforderung zum Handeln. Und so ist das Geheimnis von Vers 20, die Gemeinde des Leibes, unter dem Zuspruch Gottes, dass der Herr bei ihr ist, dass er sie hält, aber auch der Anspruch, Licht und Leitstern zu sein in einer dunklen Welt. Ein Ausleger sagt, Diese betende und ihren Glauben bezeugende Gemeinde in ihrer Herrenbeziehung oder umgekehrt, dieser gekreuzigte und auferweckte und kommende Weltenherr in seiner Beziehung zur Gemeinde aus Juden und Heiden ist das Geheimnis der Endzeit. In dem, was geschehen wird, wird er sie sicher halten und sie für sich in die Welt senden. Indikativ, imperativ. Schon Paulus nannte die Gemeinde, zu der auch die Heiden gehören, ein Geheimnis in Römer 16, Vers 25. Und nun soll diese Gemeinde als gehalten und gesegnet ein Zeugnis haben in dieser Welt. Der Herr hat sie gesendet. Insbesondere ihr Leiter sollen Licht und Orientierung geben. Schon Daniel sagt, dass die Lehrer der Gemeinden wie Sterne leuchten werden. Und Sterne in der Antike, das war Orientierungspunkt. Die Navigation in der damaligen Zeit geschah natürlich nicht, wie wir das heute können, mit GPS-Navigationssystem, sondern die mussten sich der Sternensystematik auskennen und der Himmelssystematik und konnten dann mit bestimmten Apparaturen sehr einfach navigieren. Das heißt, sie konnten Ziel und Weg bestimmen. Und die Ältesten und der Älteste der Gemeinde ist der Stern in dem Sinn, dass er in der Hand Jesu ist und dadurch leuchten kann, sonst ist er auch nicht angeschlossen an die Stromquelle, dann leuchtet es nicht. Und dadurch ist er Leitstern. Aber wo weist er eigentlich hin? Wo weist er eigentlich hin? Er ist in der Hand Jesu, er erleuchtet Jesus. Verstehen Sie? Also ich mache es mal jetzt deutlich, nimm mal an, ich hätte einen Stern in meiner Hand, kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber und ich würde so stehen, und dieser Stern gibt Licht, dann fällt dieses Licht auf Jesus. Das ist die Aufgabe der Sterne in der Hand Jesu. Zu Jesus zu führen, vor Jesus zu stehen und zu Jesus zu führen. Das gilt auch für unsere Gemeinde, dass die Wirklichkeit, die Indikativ des Herrn da ist. Er ist mit uns, er steht hinter uns. Wir müssen uns nur immer wieder umdrehen, neue Perspektive und Orientierung uns holen. Aber dass wir auch Gesandte sind. So haben wir also jetzt gesehen, dass die durchbohrte Hand segnen, trösten, bewahren auf Johannes liegt, dass der Herr hinter ihm steht. So kann er die Offenbarung schreiben, prophetisch Licht und Orientierung in dunkler Zeit geben. Wir haben gesehen, dass die Gemeinden vom Herrn gehalten sind, dass der Herr mitten unter ihnen ist, insbesondere mit den Leitern der Gemeinden. Sie sollen Leuchter sein, Licht und Salz. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Herr steht auch hinter dir und mir, hinter uns, und auch seine durchbohrten Hände liegen auf uns. So dürfen auch wir Licht zur Wegfindung, Salz gegen das Fäulnis der Sünde sein. Die Hand des Herrn liegt auf mir. Als vom Herrn erwählter, gesegneter, gehaltener und getragener, darf ich Licht und Leitstern dort sein, wo Jesus mich hingestellt hat. In meiner Familie, im Beruf, überall. Da stehen wir schon wieder vor diesem Wunder. Und jetzt merken wir es vielleicht noch besonders. Wie kann das denn sein? Johannes, das war ja noch ein Apostel, ist für uns ein großer Mann, wir schauen empor. Aber für ihn war es ein Wunder. Ich fiel wie tot zu seinen Füßen. Bei den Gemeinden haben wir schon mehr Einblick. Wird man sagen, naja, was wir da so lesen und was wir schon so erlebt haben, schon ein Wunder. Aber das größte Wunder ist, dass der Herr zu mir steht. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich so. Das meine ich wirklich so. Es ist nicht ein großes Wunder der Liebe und Treue Gottes. Wenn ich am Boden liege und der erhöhte Herr sich herabneigt und seine Rechte tröstend, seine durchbohrte Rechte tröstend auf mich legt, fürchte dich nicht. Ich halte dich, ich segne dich. Mein Ja steht über deinem Leben. Du bist in meiner Hand, du bist unter meinem Segen und Schutz. Ich bin dir grundsätzlich gut. Zwischen uns ist grundsätzlich die Sache geklärt, am Kreuz auf Golgatha. Fritz Grünzweig sagt, fürchte dich nicht, mit seinem Wort und seiner Geste, seiner Zeichensprache verbündet sich der Herr mit dem demütigen, bußfertigen, um Vergebung bittenden Menschen. Vor dem König aller Könige braucht sich Johannes nicht zu fürchten. Und das trotz allem, was auch in seinem Leben an von Gott trennender Sünde geschehen sein mag. Der Herr hat seine auch für Johannes durchbohrte Hand auf ihn gelegt und hat gesagt, du gehörst mir. Zwischen dir und mir steht nichts, ich bin dir gut. Das gilt auch für uns, für dich und mich. Und vielleicht bist du heute Morgen nur hier um dieses Wort des Herrn zu empfangen. Ich bin dir gut. Ich bin mit dir. Ich weiß in deinem Leben Bescheid. Ich habe Augen wie eine Feuerflamme. Vor mir kannst du nicht schauspielen. Und dennoch stehe ich zu dir. Und vielleicht muss er beim einen oder anderen sagen, wir kommen bei dir, nachdem wir das jetzt vorab geklärt haben, noch zu Kapitel 2 und 3. Wir reden nachher noch en Detail, vielleicht auch Tacheles. Aber eins ist klar, von vornherein, du bist meine Wahl, du gehörst mir, nichts kann dich aus meiner Hand rauben und meine segnende Hand liegt auf dir. Johannes war so elend und schwach. Da war nichts mehr von, ich bin der Apostel. Da war nichts mehr von, ich habe die kleinasiatischen Gemeinden über Jahrzehnte betreut, bin einer der Säulen der Urgemeinde gewesen, ich habe ein Evangelium verfasst. Vor Gott sind wir alle ganz klein, wie tot. Aber wir stehen Gott niemals mit unseren Schwachheiten im Weg, aber so manches Mal mit unseren vermeintlichen Stärken. Schauen Sie sich doch das Neue Testament, schauen Sie sich doch die Bibel an. Dort, wo der Mensch stark war, ging es meistens bergab, ging es meistens sogar in die Sünde. Und dort, wo der Mensch klein und demütig vor Gott steht, dort wirkt und handelt der Herr mit ihm. So hat Johannes die tiefsten Offenbarungen, wie auch Paulus, in dem Moment, als er ganz unten war. Und auch Petrus erlebt den gnädigen und barmherzigen Gott dann am tiefsten, als er dreimal den Herrn verleugnet hat und der Auferstandene ihm am See Genezareth dreimal begegnet und dreimal zuspricht, weide meine Lämmer. Und die Hand, die durchbohrten Hände des Gekreuzigten lagen auf Petrus. Er vergab ihm. Und er sandte ihn neu. Weide meine Lämmer. Und das dürfen wir auch erleben. Du denkst gering von dir. Gut. Du bist schwach. Gut. Das ist die Chance. Der Mensch hat nichts aus sich selber. Ohne Jesus sind wir nichts. Ich denke immer noch, wie ich vor eineinhalb Jahren mal so plötzlich mit dieser Gallenkolik hier aus diesem Betrieb genommen wurde. War nichts Dramatisches, aber ich habe noch nicht so viel krankheitsbedingt erlebt und mir hat es gereicht. Und ich musste oft denken, ich bin quasi plötzlich auf Null geschrumpft. Da liegst du so als ein Häufchen Elend in deinem Bett mit Schmerzen und alles reduziert sich mit einmal auf das Elementare. Wir haben nichts. Wir können vor Gott nichts bringen. Aber wir sind alles in ihm. Und das ist ja doch das Geheimnis, dass sich Johannes als einer, der wie tot zu seinen Füßen gefallen ist, doch zutiefst von Jesus gehalten, getragen und wieder emporgestellt weiß. Dreh dich immer wieder um. Sieh Jesus neu an. Hab diese neue Jesus-Fokussierung in der Drehbewegung. Dreh dich weg, dreh dich hin und sieh Jesus neu und hör ihn. Der Indikativ und Imperativ darf auch bei uns sein. Die Wirklichkeit der Gottesnähe und der Anspruch Gottes an uns. Und vielleicht sind Sie gerade in einer Situation, müde vom Suchen, Kämpfen, Vorwärtsgehen. Ihre Sünden drücken Sie, Sie liegen am Boden. Sie können nicht mehr, Sie wollen nicht mehr. Sie sind wie tot. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dann gibt Ihnen gerade heute der Herr dieses Wort. Beugt sich zu Ihnen herunter, versteht Sie durch und durch und legt seine Hand auf Sie. Dreh dich um. Bei Johannes hat es geheißen, schreibe. Bei uns können das ganz andere Aufträge sein. Aber ich sage Ihnen nur eins, wo die Hand des Herrn auf Ihrem Leben liegt, und das bei allen Kindern Gottes, da gibt es immer auch einen Auftrag. Sie kennen Ihren nicht? Dann fragen Sie doch mal nach. Fragen Sie doch oben mal nach. Wenn Sie in der Firma nicht wissen, was Sie tun sollen, dann fragen Sie doch auch Ihren Vorgesetzten oder Ihren Chef. Fragen Sie doch nach, Sie werden eine Antwort kriegen. Das kann beten heißen für bestimmte Dinge. Das kann Mitarbeit in der Gemeinde bedeuten. Als wir jetzt gerade bei diesen Schwestern waren, da haben wir auch so ein bisschen die Diakonissen, so ein bisschen die Historie dieses Diakonissenwerks mitgeteilt bekommen. War interessant. Nach dem Krieg und mit den Kriegswirren sind sie dann 1946 eben in die Mark Brandenburg gekommen. Und in diesem alten Kloster, das eigentlich im Besitz der Unierten Kirche von Berlin ist, da war eine russische Einheit und die haben da sagen wir mal, das Kulturgut nicht gerade verwaltet, sondern gehaust wie die Vandalen. Also die Schwestern haben erzählt, die Türen waren aus den Angeln gerissen, alle auf den Hof geworfen und der Fußboden war so schwarz, dass man das Parkett nicht mehr erkannt hat und so weiter. Und Dr. Dibelius, der damals Bischof in Berlin war, hat zu ihnen gesagt, ihr bekommt das Kloster, das möchte ich. Aber ihr müsst die Russen erst rausbeten. Rausbeten, fand ich ein interessanter Ausdruck. Ihr müsst die Russen erst rausbeten und das haben sie geschafft. Vielmehr, Gott hat ihre Gebete gehört. Die sind dann plötzlich abgezogen, 1946. Oder wie es Samuel Keller gegangen ist, dem gesegneten Evangelisten im 19. Jahrhundert, weil der Vater früher blind ist, aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Und das Studium in Dorpat war schwierig für die Familie. Er musste irgendwie auch schon zum Unterhalt für die Familie beitragen. Und es waren so viele Studenten. Er wollte durch einen Privatunterricht sich so nebenher das Studium und eine kleine Unterstützung für die Familie verdienen. Und die Mutter sagte, wie soll das gehen? So viele Studenten bieten hier ihren Privatunterricht an. Worauf der blinde Vater sagt, ja, das stimmt, es gibt viele Studenten. Aber es gibt wohl nur ganz wenige Studenten, die einen Vater haben, der beten kann. Und am nächsten Tag hat sich eine adlige Dame gemeldet und hat den Auftrag erteilt. Sie hat ihm nachher noch ein zinsloses Darlehen gegeben. Die Rückzahlung wollte sie gar nicht. Dreh dich um. Empfang Trost und Zuspruch. Und dann geh auch mutig als Beauftragter, als Gesandter Gottes. Nun geh auch. Nicht nur mal beim Trost und beim Aufrichten stehen bleiben. Nun geh auch. Ich denke immer noch an unseren Michi. Jetzt ist er ja 5 Jahre alt, er war 3 oder 4 und sitzt hinten in seinem Kindersitz. Wir fahren da von Langensteinbach Richtung Autobahn. Und da stehen ja immer die Pferde. Und die bewegen sich ja manchmal überhaupt nicht. Und da ruft so hinten, da vorne sind ja Pferde. Okay, hielt mich jetzt meine Begeisterung in Grenzen. Und dann schreit es einige Sekunden später, die bewegen sich ja. Bewegen sie sich? Bewegen sie sich, so wie ihr Herr sie schickt, beauftragt? Oder wollen sie immer nur die segnenden bewahren? Dann so wunderbar das ist. Es gibt immer auch diesen Imperativ, nun geh auch. Sei Licht und Salz in dieser Welt, gib Licht und Orientierung. Wie ein Navigationsgerät, das ja nur funktioniert, wenn es die Verbindung mit den Satelliten hat, das merkt man im Tunnel, brauchen wir immer die Verbindung nach oben. Im Prinzip ist ja so ein Navigationsgerät nur ein Rechner, der die Signale der Satelliten empfängt und dann seine Position bestimmt, das Ziel und den Weg dorthin. Sehr einfach. Und wir dürfen Licht, Weg und zielgebend sein, nur in der Verbindung nach oben. Und so war Johannes in eine ganz schwierige Welt gesandt, götzendienerisch, multikulturell, weitgehend gottlos, zügellos in der Sexualität wie heute. Aber der Herr sagt nicht zu seinem Johannes, ich nehme dich heraus, sondern die Liebe hat die Bewegung, verstehen Sie es bitte richtig, in die Welt hinein, nicht um wie die Welt zu werden, sondern um Zeugnis zu geben. Die Liebe hat die Bewegung, den Auftrag hin zum Verlorenen. Der da kommt, ist der, der Begegnung sucht, der die Herzen sucht. So ist ein Geschäftsmann gegangen, der mit allen Tricks seine Firma geführt hat, ein liederliches Leben und dann wird er Christ. Und er hat noch die alten Geschäftsbeziehungen, ist klar. Und seine ganzen Kumpane, Geschäftspartner sagen, so, du bist jetzt also Christ geworden, dann sündigst du jetzt nicht mehr. Worauf er eine gute Antwort gegeben hat, er sagt, doch, das kommt manchmal vor, aber es ist ein Riesenunterschied. Früher habe ich die Sünde gesucht, jetzt fliehe ich vor ihr, aber manchmal holt sie mich ein. Und da war er ein Zeuge geworden. Das war sein Beauftragungsfeld. Nun geh auch. Nimm den Auftrag des Herrn an, als Gesegneter und gehalten. Wir haben gesehen, wie der Herr Johannes erschienen ist, wie er seine Hand auf ihn gelegt hat, wie er ihm diesen Auftrag gegeben, wie er die Offenbarung geschrieben hat, wie die Hand des Herrn auf den Gemeinden liegt, mit ihrem Auftrag Leuchter zu sein. Die Ältesten, Sterne in seiner Hand. Und wir haben zuletzt gesehen, dass auch wir Gesegnete und Gehaltene vom Herrn sind und dass seine durchgrabenen, durchbohrten Hände auch auf uns liegen, ganz persönlich. Aber dass auch wir den Imperativ des Herrn in unserem Leben haben. Nun geh auch, ich sende dich. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass das so ist, dass es nicht nur vor 2000 Jahren so war, sondern dass das heute so ist und dass dein Trost und dein Zuspruch und deine Liebe, deine Barmherzigkeit nicht nur Johannes damals galten, sondern auch uns heute. Und wenn du uns so erscheinst in deiner Heiligkeit, in deiner Reinheit, in deiner Herrlichkeit, Ach, Herr Jesus, da werden wir so klein. Und danke, dass du uns kennst und dennoch nicht lässt. Und danke, dass wie damals deine Hand auf Johannes lag, sie auch auf unserem Leben liegt. Auf mir persönlich und auf meinen Brüdern und Schwestern, die hier sitzen. Und dass in diesem Raum und auch sonst, wer diesen Vortrag hört, niemand sein muss, der das nicht erleben darf. Fürchte dich nicht. Und wir danken dir, dass wir nicht nur von dir gehalten werden, dass du uns nicht nur schirmst und schützt und irgendwie durchbringst, sondern dass du uns auch zu deinen Mitarbeitern machst, als Glieder an deinem Leib, dass wir Gesandte sein dürfen, Mitarbeiter an deinem Weg und dass du sagst, nun geh auch. Füll den Raum aus, den ich vor dich hingestellt habe. Nimm deine Aufgaben ernst. Ich bin mit dir. Ich bin hinter dir. Danke, dass das auch heute gilt. Und du kennst besonders die in unserer Mitte, die so verzagt und angefochten sind und die so kaum ihr Haupt sich zu erheben trauen und die so ganz niedergebeugt durch ihr Leben gehen. Danke, Herr, dass du sie verstehst, dass du sie kennst und dass auf ihnen besonders deine Hand liegt. Segnend, haltend, schützend, schirmend, tragend. So danken wir dir für diesen Gottesdienst, danken dir für diesen Sonntag. Geh auch mit uns in die kommende Arbeitswoche. Wir wollen uns innerlich vor dir beugen und dich loben und preisen. Amen.